Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Hoffe, es geht dir gut.
Ja.
Du genießt den Sommer.
Ich genieße den Sommer in vollen Zügen.
Richard, ich wollte mit dir über was sprechen, sozusagen einen Teil 2 machen. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich habe wahnsinnig viele Reaktionen bekommen auf unseren Austausch zum Thema AfD.
Ja.
Ging dir auch so?
Ging mir genauso.
Und was sagen die Leute?
Also am häufigsten höre ich eigentlich, dass die Menschen es gut finden, dass wir einen fairen Umgang damit mit dem Thema machen. Also dass wir versuchen, es von verschiedenen Seiten zu sehen, von verschiedenen Perspektiven zu analysieren, dass wir nicht holzschnittartig oder schablonenhaft damit umgehen. Und ich glaube, das spricht vielen Menschen aus dem Herzen, mal ganz egal, ob sie mit der Partei sympathisieren oder ob sie die Partei ganz furchtbar finden. Mhm. Aber dass man sich mit einer Partei, die von nach Umfragen jedenfalls von einem Fünftel der Bevölkerung gewählt würde, dass man sich damit nicht einfach macht, sondern dass man sich mit dem Phänomen an der Vielfalt und auch in der Widersprüchlichkeit auseinandersetzt. Ich glaube, das hat vielen Menschen gefallen, weil sie meinen, das kommt sonst selten vor.
Also wenn man sich die Umfragen anschaut und dann versteht man auch, woher dieses Interesse kommt. Im Moment liegen die bundesweit bei 21%. Das ist der eine Befund. Der andere ist nur noch 4 Punkte hinter der Union. Mhm. Die Union liegt gerade bei 25,5%. Du erinnerst dich, Friedrich Merz ist angetreten mit dem Versprechen, ich werde die AfD halbieren.
Jetzt halbiert die AfD die CDU.
Genau, das ist das, was Herr Chrupalla dann daraus macht.
Ja, ja.
Aber
selbst wenn es keine Halbierung ist. Also Tatsache ist, dass die Tatsache, dass Friedrich Merz als konservativer CDU-Mann bekannt ist, nichts an der Tatsache geändert hat, dass die AfD weiterhin aufsteigt und aufsteigt.
Ja, genau, das ist der eine Punkt. In Thüringen mittlerweile weit über 30%. Und ich habe in den Reaktionen, das war sehr interessant, gestern auch nochmal mit jemandem drüber gesprochen, einem Gast unserer Sendung. Und sie sagte, ich würde es nicht machen. Ich würde nicht über die AfD sprechen. Ich würde denen keine Plattform geben. Und sie hat das auch wissenschaftlich sehr gut und fundiert begründet. Ja. Kluge Frau, die sagte, weißt du, wenn man diesen Leuten prinzipiell eine Bühne gibt und es ist völlig egal, ob man sie argumentativ entlarvt oder nicht, dann haben sie trotzdem am Ende immer gewonnen. Und ich musste an ein sehr bekanntes Zitat von Eric Cantona denken, den du natürlich auch kennst.
Ja, als französischer Fußballspieler von Manchester United.
Genau, der mal
ein
gesagt...
Ein berühmtes Enfant terrible.
Richtig, ein großer Philosoph.
Der Zlatan Ibrahimovic der Zeit davor, ja.
Genau, der mal gesagt haben soll, mit Rassisten zu debattieren, ist wie mit einer Taube Schach zu spielen.
Ja.
Es ist egal, wie gut du bist, am Ende wird die Taube alle Figuren vom Spielfeld werfen, auf das Brett kacken und herumstolzieren, als hätte sie gewonnen.
Ja.
Und sozusagen der Befund zu sagen, irgendwie der Fehler ist es, sich auf das Spiel überhaupt einzulassen.
Ja, ja.
Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob das ein Argument ist.
Wenn der Satz stimmen würde und man sagen würde, die 21%, die jetzt in den Umfragen angeben, AfD wählen zu wollen, wären Rassisten, dann würde das zutreffen und dann würde ich auch der Dame, Richtig. Die du da zitierst, das Recht geben. Aber das ist erstmal eine ziemlich harte Unterstellung. Also zu behaupten, dass alle AfD-Wähler Rassisten sind, also wir da 21% Tendenz steigend Rassisten in diesem Land haben, das halte ich erstmal für eine gewagte Hypothese. Nicht, dass es Rassisten in der AfD gibt, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel.
Genau, nein, aber die Gleichstellung wäre Quatsch.
Dass das alles Quatsch. Rassisten sind.
Ja, genau.
Das funktioniert nicht. Und ansonsten wäre das Argument, denen eine Plattform geben, wird dann nicht mehr funktionieren. Also wenn ich jetzt sage, das sind Nazis, ja, oder ich sage Rassisten, dann verstehe ich, denen darf man keine Plattform geben. Das verstehe ich. Wenn man aber sagt, das sind zum großen Teil Leute, die aus welchen Gründen auch immer unzufrieden mit der Regierungspolitik sind oder so eine Haltung haben, es müsste jetzt ein ganz neuer Wind wehen oder es geht nicht weiter wie bisher und so weiter, müssen sie ja nicht allesamt Rassisten sein. Und wenn es so ist, dann kann ich nicht sagen, mit denen reden wir nicht, weil das ist in einem demokratischen Rechtsstaat, passt das nicht. Ich kann nicht sagen, wir grenzen eine Partei komplett aus. Außer ich weise eben nach, dass sie tatsächlich nur aus Nazis und Rassisten besteht.
Genau.
Aber das ist eben eine gewagte Spekulation.
Ja, ehrlich gesagt, das ist Quatsch. Also 21% der Bevölkerung dieses Landes zu unterstellen, sie seien Rassisten, Rechtsradikale, gar Nazis, finde ich ganz schwierig. Und mir ist in diesen Tagen nochmal klar geworden, wie sehr man auch gerade in diesen Tagen versuchen muss, mit der Sprache wirklich präzise zu sein. Ja, ich erinnere mich an den Tweet auch von Jan Böhmermann in Richtung Sandra Maischberger. Ja, da fiel auch das Wort Nazis und so weiter. Man hat ja vorgeworfen, man würde da Nazis eine Bühne geben. Ich finde das Wort Nazis allein schon schwierig. Wenn du einmal in Auschwitz warst, in Birkenau warst, ja, wenn du einmal mit Holocaust-Überlebenden gesprochen hast, dann wirst du nie wieder einfach leichtfertig sagen, du bist ein Nazi, weil das alles verharmlost, was Nazis wirklich waren.
Richtig, richtig.
Ja, das ist mein Punkt. Tino Chrupalla ist kein Nazi. Ja. Er ist möglicherweise rechts und rechtsextrem in seinen Ansichten und möglicherweise ist er auch ein Wolf im Schafspelz, kommt sozusagen daher im Gewand des netten Handwerkermeisters, der von der Basis kommt, der genau weiß, wovon er redet und wo den Leuten so der Schuh drückt. Und vielleicht erzählt er das dann so im Fernsehen und in Interviews und eigentlich kriegst du ihn gar nicht so richtig zu fassen. Und eigentlich ist er ja fast ein Pazifist, weil er gegen diesen Krieg in der Ukraine ist und so weiter. Und das ist ja gar nicht unser Krieg. Was mischen wir uns da ein? Und Herr Lanz, im Übrigen, Sie haben doch auch was dagegen, dass einfach ständig unschuldige Menschen sterben. Ja, wer wollte dagegen was sagen? Das ist doch klar.
Mhm. Aber er ist kein Nazi.
Genau, aber wie, und du aber hast wie im Hintergrund geredet wird, was er wirklich denkt, keine Ahnung.
Die Böhmermann-Aussage relativiert die Verbrechen des Dritten Reiches.
Das ist der Punkt.
Ja, also wenn ich hingehe und sage, dass die 21%, die hier AfD wählen, alle Nazis sind, dann wird aus jedem, der leicht rechts von der Union steht, ein Nazi gemacht.
Genau.
Ja, und damit wird tatsächlich Nazis den braven damit. Handwerksmeister und so weiter, der aus welchen Gründen auch immer AfD wählt, weil er keine Wölfe haben will und kein Windrad. Ich will da gleich mal drauf zurückkommen. Spiel steht nämlich im Parteiprogramm der AfD, ist sehr viel von Wölfen die Rede. Also wirklich, so? Ja, also erstaunlich lange.
Wie lustig, das ist, wusste ich jetzt nicht, dass ich jetzt das Bild vom Wolf im Schafspelz benutzt habe. Wie kommen die da bloß drauf?
Die Wölfe spielen da eine überdurchschnittlich große Rolle. Nein, aber es gibt ja viele Motive, warum man die Partei wählt und diese Menschen alle kollektiv als Nazis abzustempeln, ist eine Verharmlosung dessen, was ein Nazi ist.
Genau, deswegen Obacht mit der Sprache sozusagen. Zwei Sachen, Richard. Ich würde total gerne heute mal mit dir ein Gedankenexperiment machen. Und zwar mal überlegen, was wäre, wenn? Also was wäre, wenn da jetzt einer kommen würde? Einer, der nicht unangenehm und eklig daherredet. Einer, der nicht in irgendwelchen Hinterzimmern und dann doch wieder von irgendjemandem heimlich aufgenommen und damit überführt, widerliche, rassistische, rechtsextreme Parolen von sich gibt und ekelhaftes Zeug erzählt, sondern einer, der ganz anders ist, der smart ist, der freundlich ist, der jovial auftritt, der nicht extrem daherredet, der immer wieder an den gesunden Menschenverstand appelliert und der dann überdies nicht nur rhetorisch unglaublich gut drauf ist, sondern auch noch optisch was hergeht.
Ja, also aussieht wie Jörg Haider zum Beispiel.
Genau, so ein gut gebräunter Jörg Haider, bei dem man nicht ansieht, dass er auch nach innen sehr gebräunt ist. Ja, also die Fortsetzung der Bräune siehst du sozusagen.
Ja, oder dem man das vielleicht gar nicht unterstellen kann, weil er auch nicht aus einer rechten Familie kommt
so,
und wie auch immer.
Genau,
ja, das ist ja alles
so,
denkbar.
Genau, alles denkbar. Und angenommen, dieser Mann oder auch diese Frau schafft jetzt langsam den Weg an die Spitze, geht immer weiter, immer weiter. Erst wirst du irgendwo Minister, vielleicht in einem Landesparlament und dann wirst du plötzlich irgendwann mal Ministerpräsident. Plötzlich bist du ein Kanzlerkandidat und plötzlich wirst du Kanzler. Mhm. Was würde dann in diesem Land passieren? Wie könnte sozusagen so ein Kapern der Institutionen, wie könnte das aussehen? Was würde dann passieren? Das ist sehr interessant, wenn man sich damit mal beschäftigt, weil es gibt Länder, die so eine Art Blaupause dafür sind. Ungarn ist so ein Stichwort, aber auch
Polen.
Polen, genau, wo du siehst, sozusagen, wie das langsam so läuft, wo das anfängt.
Genau, bevor Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt, Pressefreiheit eingeschränkt.
Genau, und wie man das macht und wie leicht das eigentlich geht, da geht es dir kalt den Rücken runter, wie einfach das auch in einer, wie ich finde, sehr gefestigten, guten Demokratie wie der Deutschen funktionieren würde. Ja. Aber bevor wir das machen, Richard, ich höre raus, du hast dich mit dem Wahlprogramm der AfD beschäftigt.
Ich habe heute Morgen 3 Stunden lang das Wahlprogramm der AfD studiert.
Ist nicht dein Ernst?
Da steht übrigens nichts das muss es ja nicht nur lesen, sondern auch durchdenken. Ja,
ja okay. Wie viele Seiten?
Hat schon eine normale Parteiprogrammslänge. Es gibt eine Kurzversion und eine lange Version.
Okay.
Und es unterscheidet sich formal nicht von den Parteiprogrammen der anderen Parteien. Es unterscheidet sich sogar in einigen inhaltlichen Punkten nicht von manchem anderen, was in manchem anderen Programm steht. Und ich würde es mal, also da steht natürlich nichts von feindlicher Übernahme drin. Ne? Also es steht nicht im Parteiprogramm der AfD drin, dass man die Pressefreiheit einschränken will, dass man die Gewaltenteilung außer Kraft setzen will und so weiter. Demokratietheoretisch stehen da folgende Gedanken drin. Man möchte mehr direkte Demokratie.
Ja,
ursprünglich gut. Eine linke Forderung, ne?
Genau.
Piratenpartei,
ja,
mehr direkte Demokratie. Volksabstimmung, so nach Schweizer Muster. Ist ja auch was in Deutschland seit Jahrzehnten immer wieder diskutiert wird. Und zwar unabhängig, ob man rechts oder links ist. Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk. Mhm. Auch keine rechte Forderung. Ja, ist auch was immer wieder aufgekommen ist. Ich habe selbst mal lange darüber nachgedacht, ob es eine gute Idee oder eine schlechte Idee ist. Also so die Demokratie.
Und ganz kurz in Klammern.
Ja,
und?
Also der größte Nachteil wäre, der Bundespräsident hat ja wenig Macht. Also jemanden direkt vom Volk zu wählen, eine ganze Wahl zu organisieren, um jemanden in einen Posten zu bringen, der ja eigentlich relativ wenig zu sagen hat, auch wenn es formal das höchste Staatsamt ist, ja irgendwie eine Enttäuschung. Also das wenn stimmt. man ihn schon direkt wählt, müsste er ja auch mehr stimmt. Befugnisse oder was mehr Kompetenzen haben.
Ja.
Und jetzt nicht nur so ein Ersatzkönig oder sowas sein.
Der ja, weil man sonst enttäuschte Wähler produziert,
würde ich auch sagen,
jetzt haben wir den gewählt und jetzt
genau.
und das macht er nichts
genau,
für uns.
Genau. Ich finde einen anderen Punkt wichtiger. Also mir wäre ja lieb, und das habe ich auch schon ewig gesagt, damals schon als Wulff Präsident wurde, mir wäre sehr lieb, wenn es kein Berufspolitiker wäre, der Bundespräsident wird, ja, sondern wenn das jemand wäre aus der Zivilgesellschaft, der durch ehrenamtliches Engagement oder andere große Taten, Leistungen für die Gesellschaft positiv aufgefallen ist.
Einfach jemand, der zum Vorbild taugt,
genau.
auf den sich alle irgendwie einigen
genau.
können.
Genau, jemand, der zum Vorbild taugt, der aber jetzt nicht so eine parteipolitische Karriere hinter sich hat. Mein Vorwurf an Wulff war damals, wenn er mit 50 amtsmüde ist, nicht mehr Ministerpräsident sein will in Niedersachsen und nicht mehr in Großburg-Wedel wohnen will, sondern lieber in Berlin und dann im Schloss Bellevue. Das sind schlechte Motivationen dafür, um Bundespräsident zu werden. Ich fände es also viel besser, wenn Bundespräsident jemand zukommt, der seine Verdienste außerhalb der Parteipolitik erworben hat.
Okay. Ja. Wobei der Wunsch, sich sozusagen wohnlich zu verbessern, natürlich nachvollziehbar ist.
Ja, wenn man das Haus in Großburg-Wedel gesehen hat. Ich meine, jeder hat ein Recht auf ein selbstverbautes Eigenheim.
Was sagst du da?
Ja.
Ein selbstverbautes
Ja, das gehört zur Freiheit dazu.
Absolut. Ne? Ich habe das gar nicht im
Niemand
Kopf.
Niemand ist gezwungen, Herr seines eigenen Geschmacks zu sein. Ja, es war so ein sehr trister Klinkerbaum.
Ich habe eine Schlagzeile im Kopf. Da war immer die Rede von der Klinkerhölle aus Großburg-Wedel.
Ja, ja, genau. Ich fand diesen Namen Großburg-Wedel schon so toll. Es war wie aus so einem Helmut-Dietl-Film irgendwie.
Nee, aber weiter im Text. Also AfD-Programm.
Ja, also im AfD-Programm steht jetzt nicht drin, Pressefreiheit zu beschneiden. Aber jetzt stellen wir uns vor, die AfD wird stärkste Partei und regiert. Es gibt einen Punkt, der zum Thema Medien. Ja, steht da, natürlich will man die GEZ-Gebühren abschaffen. Mhm. Und man möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren, wobei der Begriff reformieren sehr freundlich klingt. Man will ihn auf etwa ein Zehntel einschrumpfen. Mhm. Das heißt also, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll die Funktion haben, neutral, objektive Nachrichten zu berichten und über die eigene Region zu informieren. Das heißt, es müsste ein ZDF geben für Nachrichtensendungen. Mhm. Und es müsste die Regionalprogramme der ARD geben für das Regionalfenster. Mhm. Und für den Rest bräuchte man laut AfD keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also keine Fußballspiele mehr übertragen, keine Spielshows machen, keine Spielfilme produzieren.
Und sagt Rainer Haseloff auch.
Ja, das ist eine Position, die, die nicht eins zu eins nur in
AfD
der,
ist.
AfD vorkommt.
Ja, ist
ne?
richtig.
Da steht aber nichts davon an, jetzt einen der Regierung konformen Staatsfunk zu installieren und so weiter oder Propaganda daraus zu machen oder so, sondern hier geht es einfach darum, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll über diese Art und Weise entmachtet und entpolitisiert werden. Das heißt, ein Podcast wie unserer käme dann wahrscheinlich auch nicht mehr vor.
Wir haben jetzt gerade so flapsig gesagt, wir beide könnten dann auch abgeschafft werden, könnten wir nicht. Das ist ja genau der Vorwurf, mit dem ich ganz häufig auch konfrontiert bin, dass man sagt, naja, sie müssen ja bestimmte Dinge berichten, sie müssen ja bestimmte Regierungslinien übernehmen, sie kriegen doch quasi die Themen von der Regierung vorgegeben und so weiter. Das ist alles Quatsch. Es ist alles Quatsch. Und auch ein deutscher Bundeskanzler könnte nicht hingehen und sagen, auch unseren kleinen, unbedeutenden kleinen Podcast hier, könnte der nicht einfach abschaffen. Und das ist die Qualität unseres Rechtsstaats. Unser Intendant Norbert Himmler, Wenn Olaf Scholz dem sagen würde, schaffst du mal das oder jenes ab, das würde ihn dazu bringen, es erst recht weiter zu senden.
Das hätte eine gewisse Gefahr, dass Olaf Scholz sich damit abschafft. Also auch die Machtverhältnisse.
Ja, genau,
auf jeden Fall ist die Vorstellung, die die AfD davon hat, wie die Politik den öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Nasenring durch die Arena führt, die ist naiv und die ist auch falsch.
Richtig.
Dann ist mir aufgefallen, in der Migrationspolitik habe ich in der letzten Folge gesagt, man bräuchte, wenn man sagt, wir müssen die Grenzen dichter machen, als wir das bisher machen, einen Plan für Afrika. Ja, also ich habe gesagt, proaktive Migrationspolitik bräuchten wir. Wir haben der AfD vorgeworfen, dass sie ihnen auch nichts anderes einfällt, als abschieben, rausschmeißen, Grenzen dichter machen, notfalls darunter schießen. Aber nein, im Parteiprogramm steht, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen und müssen uns in Afrika engagieren. Steht tatsächlich im Parteiprogramm. Ich weiß nicht, ob es letzte Woche reingeschrieben worden ist, steht aber im Programm der AfD. So, dann habe ich mir das genauer angeguckt und ist allerdings die Vorstellung, die die AfD von Fluchtursachen bekämpfen hat, merkwürdig. Weil es ist immer die Rede von diesem nicht mehr sehr populären Wort Entwicklungshilfe. Das ist eigentlich ein Wort, das nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehört.
Und gibt es ja auch nicht mehr.
Nee, aber es wird immer noch so genannt. Also im Parteiprogramm wird das noch so genannt, ne? So nach dem Motto, da sind arme Länder, da hungern die Leute, da müssen wir Entwicklungshilfe machen, dass nicht so viele hungern. Also es ist sehr, sehr unterkomplex angegangen. Und dann heißt es auch, wenn wir schon Entwicklungshilfe geben, dann nur in den afrikanischen Staaten, die funktionieren. Ja, wo man weiß, keine Korruption und das versickert nicht und so weiter. Ja, aber aus den Ländern kommen die Migranten nicht. Die Migranten kommen ja gerade aus den Ländern, die nicht funktionieren. Wir haben ja kaum Migranten aus Ruanda hier bei uns, was ein funktionierendes Land ist. Wir haben viel mehr, die aus Somalia kommen. Also gerade je kaputter ein afrikanisches Land ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute daher kommen. Und die tauchen jetzt in diesem Entwicklungshilfeprogramm der AfD nicht auf. Also die wirklich zukunftsweisenden Dinge, wenn wir über Fluchtursachen reden, ja, wie kann eine Wirtschaft sich selbst besser organisieren? Zum Beispiel einseitige Freihandelsabkommen. Afrikanische Länder dürfen bei uns ihre Produkte zollfrei verkaufen, aber Zölle auf unsere Produkte erheben, zum Beispiel lange gehegte Forderungen, der wir nicht nachkommen, würde zum Beispiel der afrikanischen Wirtschaft sehr stark helfen. Es gäbe auch noch viele andere Dinge. Also wir müssten quasi den Ländern bei der Selbsthilfe helfen und nicht mit Entwicklungshilfe, ja, da mal einen Brunnen bohren und da mal einen Sack Reis irgendwo anliefern. Also die Vorstellung, wie Fluchtursachenbekämpfung anbelangt, da hat man bei der AfD sehr wenig bisher darüber nachgedacht.
Ich denke gerade nochmal nach über diesen Satz, wir unterstützen nur Länder, die nicht korrupt sind, bei denen wir sozusagen wissen, was mit dem Geld passiert und so weiter. Das ist ja ein Satz, den würde ja jeder unterschreiben. Aber ich denke gerade nochmal so drüber nach. Ich denke an eine Reise, an mehrere Reisen nach Gambia zum Beispiel. Das ist das kleinste afrikanische Land, das im Wesentlichen nur aus diesem Gambia River besteht. Ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen, den die Engländer behalten haben. Also rundherum ist ja Senegal um Gambia. Mittendrin liegt dieses kleine Land Gambia, bestehend eigentlich nur aus diesem Fluss. Dort wird Englisch gesprochen und rundherum wird Französisch gesprochen im Senegal, ja, was eine völlig absurde Situation ist, weil man könnte natürlich viel, viel besser Handel treiben und alles besser miteinander verzahnen, wenn alle die gleiche Sprache sprechen würden. Aber nein, die Briten wollten diesen Fluss. Warum? Sie wollten Sklaven raustransportieren können. Das ist eine ganz traurige Geschichte. An den Ufern dieses Gambia River gab es ganze Dörfer, die einfach leer waren irgendwann, weil man die Leute auf die Kapverden rüber und dann weiter nach Amerika verschifft hat. Grauenvolle Geschichte. Aber in Gambia gibt es eine große Straße. Ja, du brauchst auch nicht sehr viel mehr, weil das Land ist eine lange, schlanke Linie sozusagen. Und diese Straße ist der Albtraum für jedes Auto, egal mit welchem Auto du da kommst. Da gibt es Schlaglöcher, die sind so tief, wie bei uns ganze Häuser hoch sind. Ja. Und du fährst über diese Schlaglöcher und du kannst die Uhr danach stellen, wann das erste Mal der Reifen platzt oder deine Achse kaputt ist oder was auch immer. Das ist erstmal sozusagen etwas, was klingt wie nach einem Auftrag für die nächste Reparaturwerkstatt. Und du sagst, na gut, dann verdient der wenigstens ein bisschen Geld, der Schrauber links oder rechts der Straße. Aber die Wahrheit ist, eine solche Straße nimmt die Grundgeschwindigkeit aus einem Land in einer Art und Weise, dass du sagen musst, wenn das die wichtigste Verkehrsader ist, dann wird dieses Land niemals auf die Beine kommen. Wenn du allein an die ganzen Lastwagen denkst, die da verrecken, dann denkst du an die Lebensmittel, die in sengender Hitze geladen haben. Dann steht der wieder da rum, stundenlang, tagelang, bis irgendwas repariert werden kann. Und dann ist das Fleisch und alles, was da sonst drauf ist, längst verdorben. Das heißt, nur diese eine Straße wäre sozusagen ein zentrales Entwicklungsprojekt, das man mal angehen müsste. Das hat die EU erkannt irgendwann und hat angefangen, diese Straßen...
Indem sie gesehen hat, dass China im ganz, ganz großen Stil in Afrika Straßen
Gambia,
gebaut hat.
Ja, ich habe in Gambia auch chinesische Krankenhäuser und so weiter gesehen. Das ist sehr interessant. Und dann siehst du diese Straße und du weißt, die ist mit EU-Mitteln zum Teil gefördert worden. Und dann siehst du, eigentlich bräuchtest du, was weiß ich, 30 Zentimeter Teer. Und die Teerschicht ist aber auf komische Art und Weise um 20 Zentimeter reduziert worden. Auf seltsame Art und Weise haben sich 20 Zentimeter Teer einfach aufgelöst, verflüssigt und dann sind da halt nur noch 10. Das heißt, die restlichen 20% umgerechnet in sehr, sehr viele Dollars hat sich irgendjemand eingesteckt. Allein das, diese eine Straße zu kontrollieren, zu überwachen, dass das Geld nicht einfach irgendwo versandet, buchstäblich, war nicht möglich, haben wir nicht hingekriegt. Das heißt, allein dieser simple Satz zu sagen, es gehen wir nur an Länder, die nicht korrupt sind, Wahnsinn. Wer soll das machen? Es funktioniert nicht. Geht nicht.
Also,
gut gemeint, aber nicht durchdacht.
Ja, also das, man müsste dann Leute haben, die das kontrollieren, ne? So wie in Köln, ne? Wenn da eine U-Bahn gebaut wird, dass dann nicht die Eisenträger aus der Wand wieder rausgenommen
von
werden
Gambia
und auf dem Schwarzmarkt
verkauft. Ja, so war's. Ja, in Köln war es ja auch
Köln
so.
Köln ist überall.
Die Stadtbibliothek.
Ja, ja, genau dasselbe.
Ja.
Ja, ja, genau. Da hat sich auch was verflüssigt.
Fehlt dir plötzlich Eisen. Ja, genau.
Am Ende bricht das.
Du siehst, Gambia ist überall,
zusammen.
Auch in Köln.
Ja, genau. Oder Köln ist überall, auch in Gambia, wie auch immer.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, natürlich ist das schwierig, ne? Also mit dem Maßstab zu messen. Aber das Merkwürdige oder das Falsche daran ist diese patriarchalische Form von Entwicklungshilfe. Ne? Wir helfen euch Hungernden da mal so ein bisschen, damit ihr da schön da bleiben könnt.
Ja, also wir streichen arme so Leuten ein bisschen über den Kopf und dann wird das schon.
So wie Tierschutz irgendwie. Ne? Das ist nicht mehr, wie man Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert macht.
Ja,
aber
nicht,
egal, es steht zumindest im Parteiprogramm drin. So, ein Riesenthema im Parteiprogramm ist die Europäische Union. Also die AfD würde gerne die Europäische Union auflösen und neu erfinden. Und statt der EU möchte sie einen Staatenbund. Sie sagt, wir sind auf dem Weg in eine europäische Planwirtschaft oder haben die schon zu einem ziemlich hohen Grade. Sehr, sehr viele Dinge kann zum Beispiel der deutsche Landwirt, der übrigens eine große, große Rolle spielt im Parteiprogramm. Also es wirkt sehr, die ländlichen Regionen sind da sehr stark repräsentiert. Und sagt also, dass das alles über den Kopf des deutschen Landwirts alles entschieden wird und alles in Brüssel und die ganzen Kompetenzen, die man sich da angeeignet hat und so weiter, das muss wieder renationalisiert werden. Wir brauchen einen lockeren Verbund, Europäische Union. Aber wir können keine europäische Planwirtschaft machen, dafür sind die Staaten zu unterschiedlich und dann wird zu viel über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden. So, da wird jetzt etwas deutlich, was dieses ganze Programm durchzieht. Wenn man sagt, was ist der rote Faden, der die AfD zusammenhält, dann ist es zu sagen, wieder mehr Autonomie für den Einzelnen. Ja, also mehr in der Region mehr Autonomie, dass ich mehr in meiner Stadt zu sagen habe, in meinem Dorf, mehr Autonomie für die Nation, für Deutschland. Also weniger Europa. Also der ganze Gedanke ist wieder zurück zu einem Zustand, wo der Einzelne stärker wieder über sich selbst bestimmen kann. Das ist so der rote Faden in jedem einzelnen Punkt des Parteiprogramms.
Und da ist auch dieser Kulturkampf drin, ne? Also diese Idee, da gibt es diese böse, böse Verbotspartei, die Grünen, das ist der Feind. Ja. Und die wollen euch ständig erklären, wie ihr zu leben habt.
Richtig.
Und wir dagegen wollen mit dieser Gängelei aufhören.
Ja.
Ihr lebt einfach bitte wieder so, wie ihr das für richtig haltet.
Richtig, genau. Also nichts über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden. Ja? Und nichts über Deutschland hinweg entscheiden. Mhm. Also es gibt so zwei Ebenen. Das eine ist der Einzelne und sein Dorf. Städte spielen eine geringere Rolle und das andere ist Deutschland als Nation. Und die beiden, auf den beiden Ebenen wieder mehr Autonomie und das heißt weniger Autonomie auf die Ebene Europa,
ja,
die nicht als eigenständige Ebene gesehen wird, ne? Und diese ganzen Fragen, ob es nicht Dinge gibt, die man über den Kopf des Einzelnen hinweg entscheiden muss, weil sie sonst nicht gehen. Dieses Thema wird ausgeblendet, sondern wenn es um sowas geht, und da sind wir nachher bei dem Thema Klima und so weiter, da wird dann bis zu einem gewissen Grade einfach auch Tatbestände sagen wir mal, eigenwillig, wishful thinking mäßig interpretiert, damit das irgendwie geht. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal wissen, also dieser, das ist ja der Gedanke, also Auflösung der Europäischen Union, Fortsetzung als Staatenbund.
Genau.
Ja, das ist ja, sagen wir mal, eine der größten Forderungen der AfD. Jetzt stelle ich mir die Frage, okay, Alice Weidel wird Bundeskanzlerin oder ein smarterer Nachfolger oder Nachfolgerin. Deutschland kann ja die Europäische Union nicht auflösen, aber man könnte austreten.
Richtig.
So, dann würden die anderen das ja auch nicht alle machen. Also am nächsten Tag treten alle anderen auch aus, sondern die Europäische Union würde ja bestehen bleiben. Also Deutschland könnte ja nicht alleine die Europäische Union in einen Staatenbund überführen.
Nee,
wir wären einfach nur draußen, also richtig, so wie die Briten. Ja, aber wir hätten damit ja nicht was Neues geschaffen und wir können ja auch nichts Neues schaffen, solange die anderen noch bei dem Alten bleiben. Mhm, andererseits stellt sich die Frage, ob eine Europäische Union jetzt ohne England und dann ohne Deutschland und wenn Marine Le Pen in Frankreich Präsidentin wird, ohne Frankreich würden sie wahrscheinlich tatsächlich nicht bestehen bleiben können. Genau. Ne? Also insofern ist das vielleicht tatsächlich sogar denkbar, dass das passiert.
Mhm. Ja.
Und da müsste man sich vorstellen, geht das? Also kann man ein Gebilde wie die Europäische Union rückabwickeln? Also ist das überhaupt möglich? Oder, also müsste ich mal überlegen, was alles über Brüssel mittlerweile geregelt wird, was dann alles wieder in nationale Kompetenzen und so weiter reinkinge und dann kommt die nächste Finanzkrise und Europa kann nicht mehr handeln und so. Also das ist eine spannende Frage, die mich jetzt rein als Beobachter mal interessiert, ob das überhaupt denkbar ist, dass es geht, rein technisch.
Mhm.
Ja, und dass das dann auch irgendwie funktionieren würde oder ob das eigentlich gar nicht mehr geht.
Mhm. Das ist ja, weißt du, was mich gerade so fasziniert, ist die Frage, was wäre, wenn du dieses Programm gelesen hättest, ohne zu wissen, dass es von der AfD ist, so wie du das gerade vorträgst?
Dann würde ich es nicht, also ich habe, also das Bild, was ich von der AfD im Kopf habe, ist natürlich wesentlich vom politischen Personal der AfD geprägt. Ja, und ich weiß, dass es mit Herrn Kalbitz, der jetzt keine große Funktion mehr hat, und mit Björn Höcke nun wirklich, man kann ja sagen, bekennende Nazis.
Ja,
also Nazis ja auch keinen großen Hehl daraus machen möchten, dass sie Nazis sind und die sich in der deutschen Geschichte pudelwohl fühlen, auch in der Zeit vor 45, die den Holocaust relativieren, die Verbrechen der deutschen Wehrmacht zu Notwehrreaktionen erklären
und
so weiter und so weiter. Ja, und von einer tausendjährigen deutschen Geschichte auf deutschen Marktplätzen predigen, in der es irgendwie keine Zäsur gegeben hat und von wegen wir Deutschen, wir sind auch nicht schlechter als die anderen und so diese ganzen Sachen. Also alles, ich bin sehr sensibel, was die Verbrechen des Nationalsozialismus anbelangt. So, das prägt natürlich mein Bild von der AfD.
Mhm.
Und auch diese, habe ich ja schon mal gesagt, die aggressive Rhetorik des Nicht. Ne? Also, dass man immer sagt, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht und relativ wenig in den Debatten kommt, was man so konstruktiv für Gegenvorschläge zu machen hat. Das stört mich auch.
Mhm.
Und auch so eine scharfe, manchmal ins Hysterische abgleitende Rhetorik. So, und das ist natürlich alles, was mein emotionales Bild von AfD prägt. Und für mich ist natürlich aufgrund auch meiner Sozialisation alles, wo das Wort rechts draufsteht, zunächst mal mit äußerster Vorsicht zu genießen. Wenn ich jetzt aber nur das Parteiprogramm lese, dann würde ich jetzt nicht sagen, das klingt auf mich wahnsinnig rechts.
Nee.
Also Nazi schon mal gar nicht. Da ist nichts Rassistisches in irgendeiner Form drin. Was da natürlich dieses klare Kante zeigen in der Migrationspolitik, ehrlich gesagt, ist der Unterschied zu dem, was die CDU praktizieren würde oder was viele Leute in Deutschland inzwischen für richtig halten, also Verschärfung des Asylrechts, straffällig gewordene Menschen mit Migrationshintergrund so schnell wie möglich abschieben und sowas. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung, die nicht AfD wählen, das genauso sehen. Da steht aber nichts drin von wegen, Leute aus dem arabischen Kulturkreis sind irgendwie rassisch minderwertig und sollen sich hier nicht mit arischem Blut vermischen oder sowas. Das so steht, so würde das wahrscheinlich klingen, wenn Björn Höcke das Programm geschrieben hat, der es sicher nicht geschrieben hat, vielleicht auch noch nie reingeguckt hat.
Mhm.
Also so, das Parteiprogramm selber ist viel unschuldiger als das Personal.
Mhm. Ist richtig. Und ich weiß nicht, und da kommen wir wieder sozusagen zu dem Punkt, an dem es, weißt du, es ist immer so bequem zu sagen, Und das gilt für uns alle, uns Medien auch ausdrücklich mit eingeschlossen. Es ist so bequem zu sagen, guck mal, die da, was die da machen und igitigit, wie kann man nur? Und dann endet es dann manchmal auch noch in Wählerbeschimpfung. Da habe ich das Gefühl, das endet jetzt langsam, da findet ein Umdenken statt. Aber sich stattdessen sozusagen mit guter Politik zu profilieren und zu überlegen, okay, wie könnte denn unsere politische Antwort darauf aussehen, statt sich ständig über die AfD zu echauffieren,
ja,
und darüber aufzuregen, was jetzt, was da wieder und dort wieder und so weiter. Also heißt mit anderen Worten, über jedes Stöckchen ständig drüber zu springen, dass die uns hinhalten.
Ja.
Statt einfach zu sagen, weißt du was, wir lass die machen, aber wir machen unser Ding.
Die AfD punktet vor allen Dingen in den ländlichen Regionen und vor allen Dingen im Osten damit, dass sie sagt, wir kümmern uns um eure Belange und wir hören euch zu.
Ja.
So, und da sind die anderen Parteien offensichtlich nicht besonders gut darin, das zu tun.
Das meine
ich. Ist es denn nicht richtig, dass viele europäische Regelungen bis viel zu tief in die regionale Ebene hineingehen? Brauchen wir nicht viel mehr regionale Autonomie? Müsste es nicht viel mehr Dinge geben, die die Leute in ihrem Landkreis oder in ihrer Stadt selbst bestimmen können, ohne dass gleich wieder irgendwelche Direktiven, Richtlinien, Vorschriften und so weiter das unmöglich machen? Also ist das nicht etwas, wo die AfD etwas sozusagen eine Unzufriedenheit abschöpft,
ja,
die sie nur deswegen abschöpfen kann, weil sie von den anderen Parteien nicht ernst genug genommen wird?
Weißt
also müssen die sich nicht überlegen, dass sie da vielleicht nicht auch eine Menge falsch gemacht haben und da nicht genau hingehört haben?
Genau. Weißt du, ich würde sagen, Dinge haben sich häufig so verselbstständigt, schlicht und ergreifend. Und es ist an der Zeit, gelegentlich mal die Frage zu stellen, muss das eigentlich so sein? Lass uns ein anderes, ganz konkretes Beispiel nehmen. Das Leben ist ja immer dann besonders interessant, wenn es ganz handfest und konkret wird. Wie oft habe ich bei mir Leute sitzen, die sagen, Fliegen ist nicht mehr, Autofahren ist nicht mehr, Verbrenner sowieso nicht, das geht so alles nicht weiter. Wir ÖPNV, öffentliche Verkehrsmittel.
Ja.
Wenn du das Leuten auf dem Land sagst, dann lachen die dich aus.
Ja.
Und ich habe dieser Tage eine Zahl gelesen, die mir klar gemacht hat, warum die dich auslachen. Wenn du auf dem Land lebst und öffentliche Verkehrsmittel nimmst oder öffentlich-rechtliche Verkehrsmittel nimmst, wie Claudia Pechstein sagen würde, dann hast du das Problem, dass du dreimal so lang unterwegs bist wie mit deiner eigenen Karre. Im Schnitt. Dreimal so lang. Das heißt, so schlecht funktioniert dieses System. Dass das Leute als Gängelung empfinden, wenn man ihnen dann trotzdem ständig sagt, ist egal und deine Zeit ist mir auch egal, aber du bitte nimmst jetzt auf Teufel komm raus den Bus, die Bahn, die nicht fährt und was auch immer.
Mhm.
Das verstehe ich total.
Mhm.
Und deswegen wäre doch die kluge politische Antwort darauf zu sagen, pass auf, weißt du was, ich habe dich verstanden, ihr habt da ein Problem, lass uns dafür sorgen, dass es funktioniert, schlicht und ergreifend.
Ja.
Und diese Liste an Beispielen ist unendlich lang und ich habe dieser Tage mal wieder mit einem Landrat, in dem Fall war es Herr Henning aus Thüringen, der dienstälteste Landrat Deutschlands, zu tun gehabt, gesprochen, den ich wahnsinnig mag. Das ist ein ganz integrer, aufrichtiger, grundanständiger Mann. So dieses, im besten Sinne, dieses gute alte Deutschland, das es mal gab. Dafür steht dieser Mann für mich. Und ich sehe den, ich höre, wie der redet, ich gucke dem in die Augen und ich vertraue dem. Ich weiß, bei diesem Mann ist das Land in guten Händen. Und ich hatte in den letzten Monaten so viel mit Landräten zu tun. Eine andere ist zum Beispiel Tanja Schweiger. Interessanterweise die Lebensgefährtin von Hubert Aiwanger, die Landrätin in Regensburg ist. Ähnlich, gar nicht ideologisch, sondern jemand, der ganz handfest sagt, pass auf, ihr sagt mir an, ich muss jetzt hier Leute unterbringen, ich muss die Schulen organisieren, ich mache das. Ganz unprätentiös, ganz unaufgeregt, aber ganz handfest und sehr zupackend. Die machen das einfach. Und da ist mir klar geworden, und da kriegt man so ein bisschen den Glauben auch an dieses Land zurück. Es gibt in diesem Land an der Basis Landräte, Landrätinnen, unglaublich gute Leute.
Mhm.
Und wir sollten denen viel mehr noch sozusagen Kompetenz und auch,
exakt,
wenn du so willst, Macht in die Hand geben,
ja,
weil die wissen, wie es geht.
Ja.
Und die sind richtig, richtig gut. Ich habe keinen einzigen Durchgeknallten dabei erlebt, so der so komische Anwandlungen hat, so ich bin hier, ne, so patriarchalisch, ja, von oben nach, ja, ich weiß, wie es geht, sondern ganz demütig Leute, die ganz handfest ihre Arbeit machen.
Ja.
Und von denen haben wir viele. Und die sollten wir viel mehr nutzen.
Ja, und das gilt auch für die Bildungspolitik. Wir sollten Lehrern, Schuldirektoren und so weiter viel mehr Möglichkeiten geben, zusammen mit Eltern ihre Schulen in bestimmte Richtungen zu entwickeln, mehr Gestaltungsfreiheit, selber darüber zu entscheiden, ob sie im Sportunterricht in der Grundschule Noten verteilen wollen oder nicht. Also die Leine zu lösen,
genau,
indem wir Institutionen gängeln wie die Schulen oder indem das sehr, sehr enge Rechtskorsett, ja, dass die Gestaltungsmöglichkeiten und Problemlösungsmöglichkeiten auf Ebene von Landkreisen von Kommunen und so weiter einschränkt. Also darüber denken wir viel zu wenig nach.
Ja.
Warum kann man nicht diesen legitimen Gedanken wie mehr Autonomie, ja, wieso kann man den nicht produktiv gestalten? Warum muss man die Menschen, die das Bedürfnis haben, der AfD zutreiben? Also diese Frage müssen sich die etablierten Parteien ganz deutlich stellen.
Statt zu beklagen, dass sie dann dorthin gehen. Ja, das ist genau der Punkt. Und wenn man das sich mal alles so anschaut, dann kriegt man irgendwann eine Idee davon, was es möglicherweise ist, dass die Leute gerade im Moment in die Arme dieser wirklich, zum Teil sind es wirklich üble Rattenfänger, treibt. Ja. Aber interessant auch da, Herr Henning, ne? Deswegen war dieses Gespräch so Gold wert. Der sagt, ne, die reine Lehre in Berlin ist, da gibt es diese harte Brandmauer und so weiter und mit keine Zusammenarbeit mit der AfD und die klare Kante und so weiter. Und ich verstehe das, weil die Bundestagsabgeordneten, die da jeden Tag im Parlament sitzen, die kriegen häufig auch unbemerkt von Mikrofonen und Kameras, die kriegen Dinge mit, die dort in diesem Deutschen Bundestag mittlerweile gerufen werden, die denen zugeraunt werden und so weiter. Das ist ekelhaft. Mhm. Und ich verstehe, dass die zum Teil mit den Leuten, die da sitzen, nichts mehr zu tun haben wollen, selbst wenn sie guten Willens sind. Aber dann sagt Herr Henning wieder, verstehe ich, aber in meinem Landkreis ist es völlig, völlig illusorisch, nicht mit denen auf der einen oder anderen Ebene Absprachen zu treffen, zu kooperieren und so weiter. Ich brauche die, wenn ich bestimmte Dinge umsetzen will. Und der sagte, auch wenn das jetzt keiner hören will, aber in meinem Landkreis gibt es den einen oder anderen von der AfD, da sind durchaus vernünftige Leute. Mhm. Also mehr Pragmatismus. Und ich würde mal sagen, jemand wie Herr Henning ist einer, dem können wir die Entscheidung darüber und das Urteil darüber, ob man mit dem arbeiten kann und mit der anderen vielleicht nicht, das können wir ruhig Herrn Henning überlassen. Der weiß schon, was gut ist. Der macht das auch.
Der muss das nicht aus Berlin gesagt haben.
Genau.
Ja. Es gibt noch zwei Punkte im Parteiprogramm, die mir aufgefallen sind. Das eine ist Bildungspolitik. Mhm. Das ist der langweiligste Punkt im Parteiprogramm.
Was haben Sie da vor?
Alles wieder wie früher.
Was heißt das?
Ja, also dreigliedriges System, keine Gesamtschulen, keine Schulexperimente, wieder Fachwissen statt Kompetenzen und was sich alles so verändert hat. Also im Grunde genommen wieder, lasst uns Schulen machen wie in den 60er, 70er Jahren.
Das heißt auch inklusive in der Ecke stehen oder auch mal eine Backpfeife?
Ja gut, so, nee, da steht da nicht drin. Das assoziiere ich zwar damit, aber man muss sagen, steht nicht im Parteiprogramm. Der Rohrstock wird nicht wieder eingeführt, aber im Grunde genommen ist es so, wie die gute alte Schule mal war, die ich besucht habe und die so gut, die so gut nicht war. Außerdem darf man nicht vergessen, dass diese Schule gemacht war für die Lohnarbeitsgesellschaft des 20. Jahrhunderts und nicht gemacht ist für die beruflichen Herausforderungen, vor denen man heute steht im 21. Jahrhundert. Und deswegen muss Schule sich verändern und deswegen kann ich mit diesem gesamten Abschnitt überhaupt gar nichts anfangen. Also es wirkt so, als hätte man sich keine ernsthaften Gedanken gemacht, sondern nur gesagt, alles, was neumodisch dazugekommen ist, war irgendwie blöd und jetzt lass uns das machen wie früher. Also ganz schwacher Punkt im Programm. Und dann gibt es noch den Programm Außen- und Sicherheitspolitik. Ja, da hattest du ja Chrupalla da zu befragt. Also die Grundausrichtung des Programms sagt, Deutschland muss wieder autonomer in der Welt werden. Da haben wir wieder die Autonomie-Sache. Also wir müssen quasi raus aus dem starken Windschatten der USA. Wir brauchen ein eigenständiges Europa und innerhalb dieses eigenständigen Europas eigenständige Nationalstaaten. Also die AfD hält nichts von einer europäischen Armee. Also wahrscheinlich nicht, dass irgendwie ein griechischer General über deutsche Offiziere befehligt, sondern umgekehrt hätte sie wahrscheinlich nichts dagegen. Also Unterführung Deutschlands vielleicht, steht aber nicht im Programm, kann man aber mutmaßen. Aber dieser Gedanke quasi, also die Verteidigungssouveränität, Autonomie ist ganz wichtig. Ja, deswegen natürlich Aufrüstung der Bundeswehr, Verteidigungsbereitschaft, aber eben keine Außenpolitik mehr unter dem Stichwort Westen, ne? Also was ja sehr häufig eben bedeutet, sich mit den amerikanischen Interessen gleich zu machen, sondern einen eigenständigen Weg zu gehen. Und dann steht da drin, wir brauchen ein gutes Verhältnis zu den USA und irgendwann wieder auch zu Russland. Gegen diesen Satz habe ich nichts.
Nee.
Ja, weil dass wir das tatsächlich irgendwann brauchen, wann auch immer das möglich ist, ist völlig klar. Wir können nicht dauerhaft wieder in einen kalten Krieg und können im 21. Jahrhundert, dem Zeitalter des Klimawandels und der großen Migrationsbewegung und so weiter, wieder kalten Krieg spielen wie im 20. Jahrhundert. Das ist schon richtig. Mhm. Gut, jetzt kann man sagen, hier stehen keine Lösungen da drin, wie man das machen soll. Das ist auch nicht die Aufgabe eines Parteiprogramms. Aber das ist die Frage, vor der eine Regierung dann stünde.
Genau.
Also wie sähe das denn ganz, ganz konkret aus?
Genau.
Na, also was würde aus der NATO unter solchen Umständen zum Beispiel? Ja, und dann der Teil des Parteiprogramms, der für mich ein Ausflug nach Absurdistan ist. Das ist alles, was mit Klima, Energiepolitik und so weiter zu tun hat. Mhm. Also da macht man es sich wirklich wahnsinnig einfach. Wishful thinking, ja, der Klimawandel ist nicht vom Menschen gemacht. Ja, den Klimawandel gibt es, den kann man wohl inzwischen auch in der AfD nicht mehr bestreiten, dass er irgendwie existiert, aber er ist natürlich oder er soll natürlich sein. Und jetzt besteht die große Herausforderung, uns an diese positive Chance zu gewöhnen. Weil so im Parteiprogramm der AfD Wärmeperioden auf dem Planeten immer viel fruchtbarer und besser für das Leben waren als Kälteperioden. Okay. Ja, können wir uns eigentlich auf gesegnete Zeiten einstellen? Das müssen wir nur machen. Also wenn so man
Klimawandel eine feine Sache.
Diesen Teil des Parteiprogramms von den Gebrüdern Grimm geschrieben, ja, ist also so ein dermaßenes Hoffen, alles wird gut, wenn wir uns nur richtig anstrengen, angesichts einer Problematik, die ganz ernsthaft dabei ist, alles zu zerstören, was auf diesem Planeten das Leben für den Menschen noch lebenswert oder lebensmöglich macht. Da stellt man sich die Frage, wie kann im 21. Jahrhundert eine Partei, die sich Demokratische Partei nennt und die irgendwann mal Mehrheitspartei werden will, so einen Unfug in ihr Programm schreiben.
Das Wahnsinn. Also die Quintessenz ist, die kühlen Tage werden weniger. Ja, wir können öfter und länger draußen sitzen, auch mal bis in den Spätherbst hinein. Ja, also das heißt, Richard, mit anderen Worten, dieses Programm ist ja eigentlich so, wie es daherkommt. Und das ist auch genau das, was ich so beobachte. Das ist harmlos. Und das ist auch genauso intendiert. Das soll keine Leute verstecken.
Es soll genauso aussehen wie die Parteiprogramme anderer Parteien.
Genau, das soll keinen
zeigen,
verstören.
Wir sind eine demokratische Partei unter anderem.
Genau. Das heißt, das ist Wolf im Schafspelz, kann man nicht anders sagen.
Wenn man das Personal kennt der AfD, über das wir ja vorhin gesprochen haben, ja, dann kriegt man das Parteiprogramm auf der einen Seite und das Personal auf der anderen Seite erstmal überhaupt gar nicht zusammen.
Zusammen, genau.
Und dann wird man im Zweifelsfall eher davon ausgehen, dass eine regierende der AfD das einlöst, was ihr handelndes Personal verspricht, als das, was im Parteiprogramm steht.
Ja, und das wahre Parteiprogramm ist eigentlich ein anderes. Das wahre Parteiprogramm der AfD ist das Spiel mit der Angst.
Ja, genau.
Ressentiments, obwohl dieser berühmte Satz, ne, von Gauland, Ressentiment ist kein Programm, aber Ressentiment ist mittlerweile Programm. Ist ein Riesenerfolgsprogramm, wenn man die Reden hört und so weiter. Da hat er sich geirrt, genau. Angst, Hass,
und Trotz und Wut. Wir sind keine Mitläufer, ja, sondern wir sind die Einzigen, die klar denken. Also mehr als jede andere Partei schmeichelt die AfD ihren Wählern damit, ja, indem sie jeden zu einem Genie verklärt. Ja, indem sie sagt, du, ne, was du in deinem Kopf sich da abspielt, von wegen die da in Berlin und so weiter, du denkst genau richtig. Und das kann man also meisterhaft machen. Erst verbreitet man eine riesige Angst und dann erzählt man im Zweifelsfall jedem Volltrottel am Ende noch, dass er genau alles richtig erkannt hat. Die spannende Frage wäre dann tatsächlich, wenn es um Lösungen ginge. Ja, aber das scheint die Wähler nicht zu interessieren. Ja, die Wähler sind nicht an Lösungen interessiert. Wenn Angst dein Geschäft ist, dann brauchst du keine Lösung.
Das ist der Punkt. Und die AfD ist nicht eine Partei wie andere Parteien. Das muss man einfach mal ganz, ganz deutlich sagen. Und das Bild vom Wolf im Schafspelz ist da möglicherweise schon noch genau das Richtige. Und ich habe dieser Tage ein sehr interessantes Interview gelesen mit Nora Markert. Ich weiß nicht, ob du kennst die möglicherweise, Professorin für Verfassungsrecht an der Uni Münster. Die gefragt worden ist, wenn du jetzt mal das gedanklich mal durchspielst. Angenommen, da steht jetzt plötzlich eine AfD-Bundeskanzlerin oder ein AfD-Kanzler. Wie leicht wäre es, auch in einer Demokratie wie der unseren die Spielregeln zu verändern?
Ja, das ist die spannende Frage.
Genau. Und Frau Markert sagt, ich nenne mal ein paar, ja, sagt, da bieten sich Möglichkeiten. Also beginnt zum Beispiel damit, dass die AfD, wo sie dann die Kontrolle über die Exekutive erringt, ja, da kann sie dann Beamte ernennen, die dauerhaft bleiben. Du kannst bei der Polizei das machen, du kannst das in den Schulen machen, du kannst das im Jobcenter machen, du kannst das in der Ausländerbehörde machen. Und da kannst du das in der Staatsanwaltschaft machen. So, ne? Also da hast du schon mal so das eine Thema. Und sie sagt, die erste Station für so eine Umgestaltung, und das siehst du zum Beispiel in Polen und in Ungarn, ist, der entscheidende Schritt ist die Umgestaltung der Justiz. Ja, das hast du auch in der Türkei gesehen, das hast du in Brasilien gesehen. Also autoritäre Politiker fangen genau da an. Muss man sagen, Gerichte, Justiz ist ja, sie benutzt das so als Begriff, politikwissenschaftlich gesehen, ist quasi eine Art der Vetospieler, ne? In einer Demokratie. Also wenn Politiker irgendwas wollen und so weiter, dann kann unabhängiges, starkes Gericht immer sagen,
genau,
wenn
das widerspricht der Verfassung,
komische, autoritäre und so weiter. Richtung geht,
das
wollen wir nicht.
Ja.
Aber wenn du zum Beispiel jetzt anschaust, die AfD, die kommt jetzt an die Macht, wie würde die vorgehen? Dann sagt sie, ein Mittel zum Beispiel in Polen war, dass man einfach eine neue, niedrige Altersgrenze für Richter eingeführt hat. Das klingt erstmal politisch so unverdächtig, aber das bedeutet, dass auf einen Schlag, und da wird es nämlich dann spannend, ganz viele Richterinnen und auch Richter pensioniert werden und die Regierung hat plötzlich die Chance, die Justiz sozusagen mit ihren Gefolgsleuten Leuten zu fluten.
Aber war das nicht so mit Donald Trump, wo der Präsident dann am Ende entscheidet, wer da in das oberste Verfassungsgericht reingeht, ist das da nicht auch so?
Ist auch so, ja.
Da habe ich mich auch gewundert, was der amerikanische System, Präsident für eine Vollmacht hat.
Ja, es gibt noch einen anderen Trick.
Tief in das Justizsystem einzugreifen.
Total. Das geht aber bei uns auch. Und das ist sozusagen die schockierende Erkenntnis daran. Der andere Trick wäre zum Beispiel, Gerichte zu vergrößern. Ne, du sagst, und da wird auch keiner meckern. Da würde man sagen, die sind ja eh alle überlastet und so weiter. Und es gibt ja eh die Klage über die riesigen Aktenberge und so weiter. Und dann schafft man einfach und verkauft das noch als Großtat in der Politik als 30% mehr Richterstellen.
Mhm.
So. Und diese neuen Jobs
sind
alle ein treuer Parteigänger.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Interessant ist, wenn du dir zum Beispiel mal klar machst, wie in Deutschland Richter ausgewählt werden, ne? In den meisten Bundesländern machen das sogenannte Richterwahlausschüsse. Ja? Da haben dann die Abgeordneten und damit die Parteien, und in dem Fall wäre es dann die AfD, viel Mitsprache. Ja, das soll so eine gewisse demokratische Legitimation herstellen und so weiter. Und bisher war es immer so, man hat versucht, das möglichst unabhängig zu halten, was in der gelebten Wirklichkeit bedeutet. Da gibt es so einen demokratischen, so einen Common Sense, ja, so einen Basiskonsens. Man sagt, wir streben bei der Wahl von Richtern so einen gewissen Konsens an, ja. Also wer politisch in der Mehrheit ist, geht trotzdem fair um mit dem, was die Minderheit will, was die Opposition will.
Mhm.
Weil allen klar ist, ich selber könnte übermorgen ja auch plötzlich wieder die Opposition oder die Minderheit sein. Das musst du aber nicht so machen. Das machen Demokraten untereinander so. Das kannst du aber auch ganz anders machen.
Na gut, jetzt würde die AfD das sofort kontern und würde sagen, mit ihr als Opposition geht auch keine Affäre um.
Ja,
und dann würden
wir
sagen, genau. Weil ihr nämlich keine Demokraten seid, nach den Spielregeln, die wir uns unter Demokratie vorstellen. Und dann würde die AfD wieder sagen, wer bestimmt denn, was die Spielregeln sind, wer gute Demokraten sind.
Ja,
das ist der Punkt, wo sich das Ganze immer im Kreise dreht.
Genau, ich will nur sagen, die Justiz ist quasi, das sagt sie auch so, eine offene Flanke unserer Demokratie. Das ist sehr verwundbar. Und das haben wir in der Weimarer Republik schon mal gesehen, dass auch da zum Beispiel Juristen, die keine glühenden Faschisten waren, die haben sich dann einfach zurückgezogen auf die bequeme Behauptung und haben gesagt, na, bitte, also wir wenden ja nur neutral das Recht an, dass Politik oder Parlament es sozusagen macht. Genau. Und wir wollen auch keinen Streit mit dieser neuen Regierung und so weiter. Das heißt, sie haben reihenweise von sich aus plötzlich darauf verzichtet, dieses Veto, das ihnen eigentlich zusteht, hart einzulegen und hart auszuspielen.
Weil das persönliche Risiko ihnen zu groß erschien.
Ja.
Genau. Also die schreckliche Quintessenz darunter ist, dass Menschen sehr, sehr anpassungsfähig sind. Ja? Und dass sich in dem Moment, wo man massive Unannehmlichkeiten für seine politische Position zu fürchten hat, die Leute sehr geschmeidig ihre Moral verändern.
Mhm. Genau.
Und ich glaube, das ist eine zeitlose Erkenntnis. Das geht in jedem Staat der Welt zu jeder Zeit.
Es gilt übrigens auch bei uns in Hessen hat ein Richter unlängst ausgeführt, dass die NPD-Parole Migration tötet korrekt sei.
Mhm.
Der war gleichzeitig am Verwaltungsgericht für Asyl zuständig.
Mhm.
Und in Sachsen, weist Frau Macker darauf hin, ist gerade ein Richter aufgefallen, der asylkritische Texte in der rechtsradikalen Jungen Freiheit schreibt.
Mhm.
So.
Mhm.
Also ich will nur sagen, ne, da merkst du, da bröckelt was.
Ja.
Das geht ganz schnell.
Ja.
Und das ist so der Punkt, dass man im Grunde sich darüber im Klaren sein muss, unser ganzes System, diese ganze Demokratie, das ist auch der Blick nach frei, das ist sehr, sehr fragil. Das geht und das geht schneller
obwohl
als man
sie
denkt.
Ja, obwohl sie ja geschaffen wurde, um sie ist eigentlich auf Ewigkeitswert gestellt. Das war der Gedanke. Ne? Es sollte eine liberale Demokratie sein und die sollte sich nicht wie in der Weimarer Republik von innen selbst aushebeln können. Deswegen hat man zum Beispiel dem Bundespräsidenten so wenig Macht verliehen. Anders als der Reichspräsident in der Weimarer Republik, der ja enorme Kompetenzen gehabt hat. Ne? Und da hat man gesagt, nee, das machen wir in Deutschland mal besser nicht. Ja, wir geben dem nicht so viel Macht wie Russland seinem Präsidenten oder die Ukraine ihrem Präsidenten oder die Amerikaner ihrem Präsidenten, sondern der Präsident kriegt relativ wenig Macht. Wir haben die 5%-Hürde eingeführt, weil wir damit kleinen radikalen Parteien nicht die Möglichkeit geben wollten, ins Parlament zu kommen und damit zu mischen und größer zu werden. Wollten auch eine verhindern, dass es zu viele Parteien gibt. In Weimar gab es ja sehr viele Parteien als lauter verschiedene Interessensvertretungen. Mittlerweile muss man sich überlegen, damals gab es 3 Parteien. Ja, CDU, also CSU auch, also CDU, CSU als Fraktion und SPD und FDP. Dann kamen die Grünen dazu, die Linkspartei, die AfD. Also wir vermehren ja im Augenblick auch die Parteien. Und es kann ja sein, wenn Sarah Wagenknecht eine Partei gründet, dass noch eine dazukommt. Und vielleicht trennen sich ja irgendwann die Grünen mal voneinander in die Hardcore-Grünen und die Softcore-Grünen. Dann hätten wir noch eine Partei mehr. Also das ändert sich ja alles sowieso. Wir müssen gerade feststellen, dass ein System, was wir auf Ewigkeit gestellt haben und wo ich in meiner Kindheit, Jugend und Sozialisation auch gedacht habe, das bleibt jetzt immer so.
Genau.
Ja, wirklich auf ewig so.
Genau.
Nichts bleibt auf ewig.
Es bleibt nichts, wie es ist. Und ne, jetzt haben wir gerade über die Justiz gesprochen, wie schnell das geht. Das ist genauso in Polen und in Ungarn passiert. Und dann hättest du sozusagen noch den letzten Hebel, wo du ganz unmittelbar einfach ansetzen kannst. Ne? Autoritäre interessieren sich immer für den Zugriff auf die Medien. Ne? Und ja. In Deutschland haben wir vorhin schon gesprochen, gibt es die Rundfunkräte, die ARD und ZDF zum Beispiel kontrollieren. Die sind politisch besetzt. Und alle gesellschaftlichen Gruppen repräsentiert und so weiter. Ja. Politiker dürfen maximal 1/3 stellen. Das ist auch ganz interessant.
Ja. Das heißt, sind aber häufig die Wortführer, weil sie oft versierter sind als die Vertreter von manchen Verbänden,
ja.
Die also gegen sie professionell kaum eine Chance haben.
Genau. Und was interessant ist, welche Gruppen da in diesen Rundfunkräten, ne, also als Vertreter der Zivilgesellschaft entsandt werden, das entscheidet der Gesetzgeber, das entscheidet die Regierungsmehrheit.
Ja, das
heißt, auch da könnte eine schon, autoritäre Mehrheit.
Ja, das ist überhaupt grundsätzlich schon keine gute Idee.
Genau, die Gewichte
das sollte man mal rechtzeitig reformieren.
Ja. Könnte die Gewichte verschieben und könnte sich dann viel, viel härter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise einmischen. Ja.
Und man würde auch da Leute finden, so wie du das bei den Juristen beschrieben hast, die sich im Zweifelsfall anpassen würden.
Mhm. Und jetzt könnte man sagen, wir könnten ja sagen, da dürfen keine Extremisten rein. Das wiederum, was extremistisch ist, legt der Verfassungsschutz fest.
Ja.
Aber der Verfassungsschutz ist auch eine Behörde.
Die ja, und die eine Weisung verdächtige Behörde. Ja, ja, also lange geführt von Heinz-Georg Maaßen, ja, also den man jetzt nicht als die Mitte der Gesellschaft betrachten kann.
Ja, und die den Weisungen des Innenministeriums unterlegen ist und so weiter.
Ja, die Beamten da, die führenden Beamten werden dann vom Innenministerium oder irgendwie sowas oder von irgendwelchen Ausschüssen oder so besetzt. Also da hast du ja
wenn
genau
die
dieselbe Situation.
Wenn Thüringen die Macht übernimmt, ne, dann würde sie dort vom Verfassungsschutz wahrscheinlich nicht mehr als rechtsextrem eingestuft werden. Das ist das Erste, wo die sofort den Stecker ziehen würden, hundertprozentig.
Ja.
Das ist genau das, was passieren würde. Ja, ja, deswegen ist es interessant. Aber Hans-Georg Maaßen übrigens auch ganz interessant, ne? Der war als Jurist klug, ne? Der hat nie sozusagen Verbote angestrebt, weder von rechten Parteien noch von linken Parteien, weil ihm klar war, wie schwer das ist. Ne, das ist
Zweite ist ja, dann gründest du dich unter anderem Namen wieder neu. Also das ist was überhaupt nicht funktioniert.
Genau,
also diese Parteien verbieten, das ist überhaupt keine Erfolgsgeschichte.
Nee, es ist zweimal funktioniert. Ne? Zweimal funktioniert, einmal mit der Nachfolgepartei,
man hat Ende der 50er Jahre die KPD verboten.
Genau. Und die
dann
SRP,
hat sich sofort die DKP gegründet.
Ja, ja, genau.
Ja, und für jede rechte Partei, jede Nazi-Partei, die man irgendwann mal, ich glaube, das sind ja auch mal zwischendurch, die NPD, ist die nicht auch mal verboten gewesen?
Hat nie funktioniert.
Dann gab es die VVU, ja, Deutsche Volksunion, wie die hießen, und Schönhuber Partei und so weiter. Also mit Parteiverboten lässt sich da gar nichts machen, sondern die Lösung besteht darin, jenen Leuten, die jetzt nicht also verroht sind, ja, und in ihrer Seele verdorben, dass sie meinen, Zuflucht zu Rassenwahn und Nazis und so einem ganzen braunen Mist da zu suchen, sondern die sich einfach, die sich darüber ärgern, dass der Bus nicht fährt und dass von mir aus die Wölfe da sind und dass sie nicht gefragt werden, der Frage, ob da Migranten wie und wo wohnen und so weiter, und denen man nichts anbieten kann, was man langfristig in Hinblick auf Einwanderungs- und Zuwanderungspolitik Konstruktives vorhat und. Die aus so einer Motivation heraus sagen, jetzt reicht's mir, die da in Berlin, die kriegen ja nichts auf die Kette, ich will jetzt AfD. Die muss man wieder abholen. Und zwar nicht, indem man Ressentiments bedient, sondern indem man ihnen hilft, ihre Probleme zu lösen.
Im Zweifel mit dem Bus, der dann auch wirklich fährt.
Genau.
Richard, ich danke dir. Das war ein interessanter Austausch.
Ja, ich danke dir auch.
Spannend. Markus. Jetzt kenne ich endlich mal einen, der das AfD-Programm gelesen hat.
Ich würde gerne mal wissen, wie viele AfD-Wähler das gelesen haben.
Ja, in der Tat. Also, ja. Richard, hab eine gute Woche. Dank dir sehr.
Ja, tschüss.
Bis bald.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.